1. Fault. Grünbraun, graphitgrauer Strom, blau meliert tanzende Flächen, die Kuppen der wellgepappten, weggewellten, wollt ihr ewig wellen, willig wippen, ihr umkräuselnden, umhergekräuselt, dahergekraut kommenden, lendenumspülenden Wogen? Ihr, die ihr heranrauscht zur überaus hohen Hoheit von subsumiert banalem, ölbalsamiert summiertem, themengeschwängertem Elbwasser, spießt seitwärts gequirlt in die fugale Kraft des Strömens, Strömungsgelehrte, ja ihr. Sei gefasst, du meine Elbe, Güterwasser, herausgepresst aus deiner Rinne, so wahr dir das Wahre an Wind und Wetter begegnet, begegnen möge. Zeig her deine Klaue, was immer das sein mag, als etwas, das du ausfährst, wenn sich dir etwas entgegenstellt, vom Winde gepeitscht, verweht, verwüstet und verwest, das, was Wasser nicht mehr hergeben mag. Oh, oh! So sprudelte es, peinlich, in ihm, als Mark aus dem Fenster starrte, um sich einen Reim darauf zu machen, wie er die Wassermassen, wenn schon nicht in Eimer, dann zumindest in Worte fassen könnte. Weit gefehlt. Er holte nochmal Schwung, öffnete das Hirn, den Mund und schluckte. Es war nur Speichel, Thyalin. So müsste er sein, in etwa der erste Absatz, glaubte er. Ein schweres Strudeln des Wassers, verbal umschlungen von wirren Assoziationen, ein extremes Quirlen der Wellen, des Gewogenen und nicht so Gewogenen, ein Drängen und Anbahnen einer gespannten Textur von H2O-Kettchen, die aneinanderhängend alles überlappten, was ihnen zu nahe kam, Land und Leute, Hab und Gut, nicht Hab und Böse. Nur Mark fasste sich an die Stirn, wie sollte er das filmisch in Szene setzen lassen, mit Hilfe der quirlenden Dramatik einer Sinfonie, bloß nicht die Moldau. Zudem, wieder einmal hatte er sich im Tonfall vergriffen und statt Drehbuchsprache Poesie betrieben. Eine inszenierte Überflutung würde das Städtchen teuer zu stehen kommen und den Sender erst. Mark beließ es bei den ersten Gedanken und Bedenken, kaute am rechten Zeigefingernagel. Computeranimation fiel ihm ein. Aus dem mit tausenden von Sandsäcken eingefassten Bewegungsvordrang der Elbe sollte sie schon auftauchen, thronend hervor, ja beinahe auferstehen, herauslugend aus einem groben Leinensack, die aufgedunsene Leiche, die einer der Feuerwehrmänner bei Hochwasser am Rande der Unterstadt an der Wasserkante 400 Meter hinter der Jugendherberge Richtung Geesthacht entdecken sollte, als sichte er eine treibende Insel. Eine Insel von Leichnam, ja. Schwammiges, unkenntliches Menschenfleisch, ein weit über die Grenzen des Körpers hinausgegangenes Zellwand-Breitbandspektakel. Eindeutig zu viel des Guten, mit roten Stellen und erweichten Kratern übersät. Eine Leiche, die von einer Verwesungskollage angefallen wurde. Mark fasste sich ein Herz und setzte ins Skriptbuch, in das er alle Aufzeichnungen zu seinem neuen Drehbuch notierte, eine Mini-Zeichnung. Eine Art Mops, ein aufgeblasenes Etwas. Die Leiche, die zum Fürchten entstellt, die Zuschauer entweder gebannt in die Sessel drücken oder sie zum sofortigen Ausschalten des Fernsehgeräts animieren sollte, sie nahm langsam Gestalt an, wenn auch eine unförmige. 2. Der Neue. Hilde Brammert, die zuständige Redakteurin beim Sender, eine ansonsten gutmütige, beinahe freundliche Frau um die 50, hatte ausgerechnet ihm den Auftrag gegeben. Er, der bekannt dafür war, dass er banale Krimis hasste, diesen ganzen vorhersehbaren Fernsehmüll, bei dem schon nach 2, 3 Szenen mit den vermeintlichen Tätern klar war, wer es diesmal sein würde, nämlich der oder die, die man am wenigsten dafür hielt, so glaubte Mark. Er sollte die Auftaktfolge für den neuen Kommissar Hock schreiben. Wie liebte er dagegen Durbridges Klassiker »Das Messer«, dessen Unübersichtlichkeit geradezu philosophische Ausmaße hatte. »Der Hock, das ist ein Mann im besten Alter«, hatte die Redakteurin gesagt. der weder von seiner jungen Tochter ständig angerufen noch von seiner Ex-Frau immer wieder zu raten und in Streitigkeiten gezogen wird. Einer, der noch ein aktives Liebesleben hat und dazu Zeit. Eine Neuerung im deutschen Fernsehen, das soll der Hock werden, der ist anders, hatte sie gesagt, die Brammert, und sich dabei den Bleistift zwischen die gefährlich schmalen Lippen gesteckt und Mark dabei anvisiert, als müsse er eins werden mit diesem neuen Kommissar, ja, als gelte die Charakterstudie ihm. Der geht auf die Leute zu, ist direkt und trotzdem einfühlsam. Bringen Sie ihn zum Leben, den Hock, hatte sie gesagt. Nein, gefordert hatte sie es. Ungewöhnlich sollte der Hock sein. Mit brausender Fantasie, hatte sie hinzugefügt. Brausend. Was stellte sich die Brammert darunter vor? Mark legte die Schneidezähne aufeinander und summte ein scharfes S. Soll ich dem beim Duschen zeigen? Während Mark da saß, im Knebeln seiner Gliedmaßen ebenso verschlungen wie im Fassen nach Worten verstiegen, klingelte sein Handy. Am Apparat? Ja. Nächsten Monat schon. Das wird nix. Ich glaube. Nein! Ich weiß, bitte, wenn Sie meinen, ich garantiere für nichts. Mark klappte sein Handy zusammen, nicht so zart wie ein Schmetterling die Flügel, und verfluchte die Brammert, die ihm, der einst als Drehbuchautor des 19-minütigen Experimentalfilms »Horch, über uns« beim Wettbewerb in Oberhausen den zweiten Platz eingefahren hatte, diesen Auftrag nikolausmäßig in die Schuhe geschoben hatte. Wie konnte so etwas passieren? Das ihm. Hätte er auf der Betriebsfeier nur nicht so angegeben, dass ein Krimi-Drehbuch ein Kinderspiel für ihn sei, nun hatte er seine Chance, war bei der Entwicklung des Kommissars dabei gewesen, mehr noch maßgeblich verantwortlich für die Figur, und musste sich nun von der Brammert seine eigenen Ideen verkaufen lassen, als seien es die ihren. Jetzt sollte er wohl oder übel den Anfang machen. Mist, fluchte er. Alles, was Mark hatte, war eine Skizze, ein Exposé von zwei Seiten.